Willkommen zu einer weiteren Folge des Flex Picks Podcasts mit Florian Philomerz und ich bin der Gast, der die Anmod macht, Marius Verdipunzlauer, seines Zeichens Rainbow Six Experte, beziehungsweise auch ein bisschen Ahnung von E-Sport.
Ja, deshalb habe ich dich auch gerade die Anmod machen lassen, weil du bist ja einer unserer Desk-Hosts für die Sendung. Hallo Marius.
Hi Flo.
Ja, schön, dass es dann doch endlich geklappt hat, weil ich wollte mit dir schon sehr, sehr lange über Rainbow Six sprechen.
Ja.
Weil tatsächlich in meinen Augen ist das beste Shooter-Spiel aktuell auf dem Markt, aber darüber lässt sich natürlich sicherlich streiten. Dennoch, Marius, ich bin sehr froh, dass du heute da bist und wie schon erwähnt, wir sprechen heute über Rainbow Six, beziehungsweise genauer gesagt Rainbow Six Siege. Und das ist eigentlich schon ein relativ umfangreiches Thema, aber wir wollen uns natürlich so ein bisschen auf den E-Sports-Aspekt konzentrieren, weil da steckst du ja ganz schön tief drin, sagen wir es mal so.
Ja.
Genau, ja. Ganz banal angefangen. Ja. Wie bist du damals zu Rainbow Six Siege gekommen? Oder generell, wie bist du zu Rainbow Six gekommen?
Tatsächlich, ich hatte Vegas 1 und 2 so ein bisschen gespielt und ganz früher auch mal einen anderen, so auf LAN noch, wo man zum Kumpel nach Hause gefahren ist und am Wochenende einfach nicht geschlafen hat. So ein ungesundes Ding habe ich auch mal gemacht. Und da war mal Rainbow Six, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend. Ich habe mit einem Kumpel Vegas in Koop durchgespielt. Das hat super viel Spaß gemacht. Und zu Rainbow Six Siege bin ich durch einen sehr guten Freund gekommen. Der hatte gesagt, ich bin nicht zur Beta angemeldet. Und ich so, habe mich angemeldet. Tatsächlich hat einen Tag später den Key und er immer noch nicht. Er hat gesagt, ja, ich kann schon spielen, ich lade es gerade runter. Und seine Antwort war, du Sau. Ich glaube, das gilt jedem, dieses Gefühl, glaube ich, kennt jeder. Ja, wenn du dich vorher angemeldet hast für eine Closed Beta und dein Kumpel kriegt die.
Ja, das ist
allzu lang angemeldet ist.
Das ist ja zuletzt mit Mandalorian auch so gewesen. Viele sagen, hey, wir können spielen. Und du guckst halt irgendwie schon 500 Stunden Twitch-Streams und kriegst halt nichts mit so.
Richtig, das kam vor, tatsächlich hat es bei mir auch ewig gedauert und da gehen die Grüße raus an Freckstube, der hat übrigens, vielen, vielen Dank, bei ihm habe ich dann den Drop gekriegt. Aber nichtsdestotrotz, Rainbow Six Siege, ich habe dann die Closed Beta gespielt und die hat mich so dermaßen geflasht und als sie zu Ende war, war das wie so ein Vakuum, das war damals wie Ruse, ja, Ruse, Closed Beta, Marius spielt, die hat super Spaß gemacht, was ist passiert? Ein Jahr später kommt erst der Release und denkst dir so, ja, und so war es ja mit Rainbow Six Siege auch. Und dann kam Open Beta, es kam das Spiel-Release und ich hatte einfach so einen Spaß, weil ich damals, ich habe Counter-Strike gespielt, ich habe Unreturned mitgespielt, alles auch schon auf relativ hohen Ebenen, muss ich dazu sagen, aber Rainbow hat halt diese Dreidimensionalität mir gegeben, die Geschwindigkeit, ich habe auch Call of Duty auch gespielt, also du hast alles drin, das Strategische aus Counter-Strike, weil du ja dort sehr planen musst. Du hast die Destruction aus Battlefield 3, die ja damals dann eingeführt wurde in Battlefield 3. Mhm. Du hast die Geschwindigkeit von Call of Duty und wiederum sehr gut strukturierte Maps, wiederum aus Counter-Strike oder anderen Spielen. Ja, weil wir haben ja mittlerweile ist ja dieses Map-Design eine Wissenschaft geworden, gefühlt meiner Meinung nach sollte man das auch studieren. Aber das ist irre. Und das hat mich so dermaßen umgehauen. Inklusive, weil ich auch mit MOBAs angefangen habe. Ich meine, mein erstes MOBA, ja gut, man möge mich dafür hassen, aber es war Heroes of New Earth.
So ein gutes Spiel.
Es war mein Einsteiger-MOBA.
Bei mir genauso. Ich bin auch mit Heroes of New Earth eingestiegen und ich liebe es bis heute, aber es ist halt einfach tot. Punkt.
Ja, es kommt vor, mein Gott. Und da muss man dazu sagen, ich fand diesen Aspekt in Rainbow, dass du halt diese Gadgets von den Operatoren hast. Jetzt hat aber Rainbow auch noch diesen Faktor und der ist für mich so ein bisschen ausschlaggebend. Du hast immer noch diesen Skill, diese Skill-Ebene, wo du sagst One-Shot-Headshot. Das ist egal mit welcher Pifte, triffst du denjenigen auf den imaginären Schädel, war's das. Dann ist er für diese Runde raus.
Ja, und das ist ja sowieso grundsätzlich immer der Aspekt bei Shooter-Spielen. Aber ich muss übrigens sagen, bei mir ist es auch tatsächlich dieser MOBA-Aspekt, der mich so ein bisschen zu Rainbow Six Siege getrieben hat. Ich habe damals Also ich bin erstmals mit Rainbow Six in Berührung gekommen im Zuge des Six Major in Paris. Ja. 2018 war das. Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen mit informiert. Ich habe mir von Mike habe ich mir gesagt, hey Mike, ich würde es mir gerne anschauen, schick mal einen Key rüber. Und hat mir einen zur Verfügung gestellt, damit ich mich ein bisschen einarbeiten kann, damit ich ja nicht komplett ahnungslos dann Paris über die Straße trotte. Und ich muss gestehen, es hat mich echt gecatcht bis heute. Also ich spiele es zwar weniger, als ich es gerne möchte, weil ich einfach so nicht die Crew dafür habe. Aber grundsätzlich ist es in meinen Augen In meinen Augen ist es bis heute eigentlich auch der beste Shooter, also Team-Shooter, den es aktuell auf dem Markt gibt. Ich finde ihn sogar besser als Valorant. Ist natürlich kontrovers, aber das ist meine persönliche Meinung.
Ich finde,
und es war halt, ganz kurz, und es war halt, bei mir war es halt der MOBA-Aspekt. Du hast halt deine unterschiedlichen Operatoren, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Also bei jedem Shooter-Spiel heißen ja die Figuren, die man spielt, unterschiedlich. Du hast bei Valorant hast du die Agents, bei Overwatch hast du die Helden, dann die MOBA-Titel hast du Champions bei LOL und Co. Und bei Rainbow Six Siege heißen die Charaktere, die du spielst, Operatoren. Und da ist es halt wie bei MOBA-Titeln, dass du mehrere zur Auswahl hast, in aufgeteilten Verteidiger und Angreifer. Was übrigens in meinen Augen auch noch die beste Bezeichnung in so einer Hinsicht ist, aber da später noch dazu. Mm. Und jeder von diesen Charakteren hat unterschiedliche Fähigkeiten und sind natürlich unterschiedlich relevant, was die Meta angeht. Und das liebe ich halt so sehr. Ich liebe das tatsächlich so sehr. Und ich bin bis heute großer Fan gewesen. Großer Fan und werde es auch bleiben. Und hab auch dann das Six Invitation mitnehmen können letztes Jahr. Dieses Jahr sogar. Ja. Und hat meine Liebe für Rainbow nur ein bisschen tiefer gehen lassen.
Das glaube ich. Ich muss dazu sagen, wir müssen das flexibel sehen. Valorant, ja, ich habe es auch gespielt. Ich finde, das sind verschiedene Spiele. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele Teams und sehr viele Spiele begleitet. Mhm. Was auch diese Skillsets, muss man ein bisschen sagen, angefangen, irgendwo kam es bei Battlefield mit den Rollen, die man so
eigentlich... Ja, mit Medic, Support. Medic,
Support, Engineer und so weiter.
Genau. Okay,
so. Jetzt haben wir das sehr tiefgehend. In Valorant, wir haben es sehr tiefgehend in Rainbow, wir haben es sehr tiefgehend in Overwatch.
Ja.
Was mir bei Valorant noch fehlt, aber dafür ist es in der Closed Beta, kann man echt... Es ist noch nicht haptisch. Also es ist noch nicht haptisch genug. In Rainbow hast du für alles einen geilen Feel.
Heute ist... ganz kurz zum Thema Beta, zum Thema Valorant. Heute ist der 2. Juni, also zum Aufnahmezeitpunkt, und heute ist Release von Valorant. Tatsächlich.
Oh, stark. Gratulation.
Ja, ich bin trotzdem Rainbow. Ja, genau, ich weiß, was du meinst, aber gut, das ist halt so ein Work in Progress, weil das sagen ja auch viele, dass Rainbow Six, als es damals rausgekommen ist, war ja auch okay, aber es musste sich halt natürlich noch entwickeln.
Jedes Spiel muss sich entwickeln. Guck dir mal an, wo Counter-Strike war und wo Counter-Strike jetzt ist. Guck dir an, wo Rainbow war, wo Rainbow jetzt ist. Jedes Spiel, das ist, alle müssen sich entwickeln. Die einzigen, die so ein bisschen stehen geblieben sind aufgrund ihres Konzeptes, sind einfach die Arena-Shooter. Ja, also wie Quake, wie Unreal Tournament, da kann man halt nicht viel machen, außer neue Waffen.
Ja, und so weiter. Aber du merkst es halt bei Quake Champions, das spielt halt niemand so gefühlt. Wobei, das letzte gab es ja irgendwelche...
Du hast auch wieder Champions mit drin, du hast Rollen, du hast ein bisschen mehr Flexibilität, aber das ist so immer noch, es bleibt immer noch am Ende Railguns und so weiter und die alten Skiller sind immer noch die neuen Skiller gefühlt.
Klar, du spielst halt immer nur mit der Railgun, wie du schon gesagt hast, aber genau. Jetzt ganz kurz zu Rainbow Six Siege zurück. Ist ja ein taktischer Multiplayer-Shooter, oder also 5 gegen 5, das klassische Prinzip, was sich vor Jahren schon mit Counter-Strike etabliert hat. Weißt du noch, wie Rainbow Six Siege entstanden ist? Weil das ist eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte mit Rainbow Six Patriots.
Ja, genau. Also es sollte ja ursprünglich ein Singleplayer-Story-driven sein, aber dann Siege, also ich war bei einer Pressekonferenz da und wie das so ein bisschen entstanden ist, das war sehr interessant, muss ich dazu sagen, weil sie auch gesagt haben, wir wollen eher auf den E-Sport-Markt. Wir wollen ein bisschen auf den Multiplayer-Markt rein.
Ja, das ist halt nur interessant, weil Patriots, also Rainbow Six Siege, also beziehungsweise das ursprüngliche Rainbow Six Siege war ja angekündigt als Rainbow Six Patriots und das sollte ja Storytelling-mäßig in die Richtung von Rainbow Six Vegas gehen oder halt dann der Nachfolger zu sein. Und dann hat man gesagt, nee, jetzt machen wir rein Multiplayer. Fand ich sehr interessant.
Ja, und besonders, man hat den Singleplayer-Aspekt komplett rausgelassen.
Ja, genau.
Also, entwicklungstechnisch muss man sagen, das Resource Balancing genial. Also man geht nur auf Multiplayer. Man sagt nicht, wir machen noch eine Singleplayer-Kampagne und Multiplayer, weil es sind halt einfach mal super viele Ressourcen, die du bindest.
Ja? Klar. Was ich da halt auch interessant finde, ist, dass du trotzdem, also die meisten E-Sport-Shooter finden ja hauptsächlich auf dem PC statt. Du hast ja. Counter-Strike, du hast Valorant jetzt nochmal neu und da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Aber Rainbow Six Siege beginnt ja oder ist ja auch sowohl auf der Konsole beheimatet und die ersten Turniere sind ja auf der Konsole auch ausgetragen worden, neben der PC-Version und dann hast du halt auch die namentlich erwähnte PC-Version. Und das finde ich eigentlich super spannend.
Ja, das Witzige war, dass Counter-Strike es ja auch auf der Konsole probiert hatte.
Das gibt, nein, darüber reden wir nicht.
Aber tatsächlich sind dort einige, Solek als Beispiel, der Pro, der ist von der Konsole gekommen. Super interessant. Ja. Aber ja, darüber reden wir nicht, es haben sehr viele versucht, aber ja.
Es ist Counter-Strike, also ganz ehrlich, du hast halt jahrelang Counter-Strike, okay, gut, es gab damals so ein 6, zur CZ-Version hin gab es mal Counter-Strike für die Xbox 1, dass du ja auch online spielen konntest, aber es ist halt auch so ein Ding, okay, wir haben es, weil wir machen es, weil wir es können, so gefühlt. Aber da hat sich dann auch keine Sau mehr drum gekümmert.
Ja, muss man dazu sagen, aber CZ war, Condition Zero war mehr ja der Singleplayer-Aspekt auch.
Nee, ich meine davor sogar noch. Also die Originalversion, ja. Counter-Strike 1.6 gab es tatsächlich als Xbox 1-Version. Also nicht Xbox One, sondern Xbox-Version. Das wissen tatsächlich auch wenige.
Das wusste ich aber auch nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich weiß, ich habe sogar mal Counter-Strike 2D gespielt.
Ja, klar, natürlich.
Ja, aber gut. Genau. Wir wollten ja über Rainbow reden.
Ja, aber du kannst nicht über Rainbow reden, ohne sozusagen die Vorläufer dazu anzuerwähnen.
Die Aspekte sind ja, was halt zum Beispiel in Counter-Strike sehr groß ist, ist das Taktische, beziehungsweise halt die Waffen, das Management dahinter und so weiter und so fort. Also du musst schon gucken, okay, welche Waffe nehme ich wann? Du hast mit der M4, mit der M4, mit dem Schalldämpfer immer Probleme, du wirst nie einen One-Shot-Headshot landen. Also das wird nicht funktionieren. Mit der AK schon, in Rainbow hast du das nicht. In Counter-Strike hast du so diese Fixpunkte, was mir super gut gefällt, das hast du in Rainbow nicht. Ja, also wo die Leute bestimmte Pushes vorbereiten aufgrund von Smokes, Granaten, Utility. Das hast du in Rainbow, soweit ist das Spiel einfach noch nicht. Soweit sind aber auch die Spieler noch nicht, geschweige denn, wahrscheinlich haben die es schon alles probiert, aber das Spiel ist so flexibel aufgrund der Destruction, dass das nicht so einfach umsetzbar ist.
Ja, boah, ich muss, also
du hast Fixpunkte, aber nicht so gut.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass das tatsächlich, diese Mechaniken, die du bei Counter-Strike hast, wie du es gerade erwähnt hast, mit Nades, mit Smokes, mit Molotov natürlich, der ja auch relativ mit CSGOS kam, finde ich, brauchst du das eigentlich gar nicht bei Rainbow Six Siege. Dadurch, dass die halt die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, wenn du halt zum Beispiel mit Doggy halt einfach sozusagen die ganzen Handys ausschalten kannst für eine Sekunde oder für ein paar Sekunden und dann halt einen Rush darauf machst auf den Gegner, dann sind es halt einfach Dinge, also es sind einfach andere Strategien, die das Spiel den Spielern bietet. Ja. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass es sich dahingehend von Counter-Strike abhebt, weil so hast du eine Möglichkeit oder so hast du ein Spiel, was du auch als CS-Spieler spielen kannst, weil es halt anders ist. Vertraut, aber anders. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ja, Thema Taktiken finde ich, Rainbow Six Rainbow Six Siege ist einfach aufgrund der 3D-lastigen Maps, wie du es ja auch schon erwähnt hast, und dieser Zerstörungs- Funktion, dass du halt auch wirklich einfach irgendwelche Wände einreißen kannst. Das ist ja was Besonderes. Das gab ja bei keinem Shooter davor, also der jetzt so auf E-Sports ausgelegt ist, wenn wir jetzt mal hier Battlefield, wie heißt das nochmal? Bad Company außen vor lässt, wo ja diese ganze Zerstörungssache groß breit getreten wurde.
Das war super. Bad Company 2 war super.
Habe ich bis heute nicht gespielt, tatsächlich. Nur die Demo damals.
Das war gut gewesen, das war so gut.
Fun Fact, ich habe mir damals die erste Xbox, die ich gekauft habe, musste ich wieder zurückgeben, weil ich zu jung war. Meine Eltern waren sauer, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber das erste Spiel, was ich dazu jemals gespielt habe, war die Demo zu Battlefield Bad Company 1. So viel dazu. Genau, auf jeden Fall. Und bei Rainbow Six Siege hast du halt, du hast unterschiedliche Fähigkeiten von den Operatoren. Hast du bei Ding nicht, bei Counter-Strike. Hast du vielleicht bei Valorant, aber bei Valorant kannst du nicht wie bei Rainbow Six Objekte zerstören. Und du baust dich ja ein im Endeffekt. Du baust deine Fortress auf oder du musst diese Fortress stürmen, je nachdem, auf welcher Seite du bist im Endeffekt. Und das finde ich halt ziemlich cool bei Rainbow Six Siege und das macht auch ziemlich viel Spaß.
Ich finde, was mich in Rainbow Six Siege jedes Mal, besonders beim Casten, überrascht, ist die Flexibilität, was man auch durch die, wieder nochmal auf die Destructibility zurückkommt, was da Leute sich an Winkeln einfallen lassen. Sorry, aber da falle ich vom Glauben ab.
Mhm.
Da bin ich echt raus. Da denke ich mir immer, was, das geht? Da sind Winkel, da stehen die auf irgendeiner Box, halten irgendwo zwischen und die können irgendeine Tür abaimen über 12 Türen und Wände. Und ich denke mir nur, Also, das ist natürlich immer so ein One-Way-Ticket, ja, weil das kann auch, wenn du es weißt, in die Hose gehen, aber das ist schon echt übel.
Ja, und, da wollte ich dich immer fragen, wie findest du, dass Rainbow Six Siege durch diese Destructibility sich selbst, dass es für die Community, die das nur occasionally spielt oder es ab und zu mal, schwerer macht? Weil du halt wirklich du musst nicht nur nach hinten, vorne, rechts, links abdecken, sondern musst halt nach oben, nach unten schauen.
Ich weiß. Also, ich sag mal so, in jedem Spiel solltest du immer auf alles achten.
Das ist klar.
Und in Rainbow wirst du dafür bestraft, wenn du nicht auf irgendwas aufpasst. Das ist wie im wahren Leben. Wenn du nicht aufpasst mit dem Auto und bremst nicht, dann fährst jemand drauf. Dann hast du Versicherungsfall.
Ja, okay, ja, stimmt.
Also, ich finde in Rainbow, es ist anstrengender für den Kopf. Weil du musst sehr viele Aspekte sehr schnell, sehr doll quasi immer wie soll ich sagen,
verarbeiten.
Verarbeiten.
Ja, ich finde, es ist halt ziemlich cool, weil du kannst so gut geschützt sein, wie du willst. Es gibt immer eine Ecke, aus der du kommen kannst. Und das finde ich ja ganz interessant.
Ja, ich auch. Definitiv. Also ich bin genau da auch so. Ich finde zum Beispiel, was ich in Rainbow gut finde, ist die Herangehensweise mit der Audiokulisse, dass das ab und an sehr, sehr viele Probleme hat, kann ich mir vorstellen, weil das ist halt ein großer Programmieraufwand. Mhm. Ja, weil man muss sich vorstellen, dass das Spiel verschiedene Ebenen hat, verschiedene Schalldichten, Nutzdichten und so weiter. Das sind natürlich, das ist sehr schwer zu verarbeiten. Aber wenn man sich das überlegt, dass du aufgrund dessen, dass ich in Beispiel ist Oregon, ich konnte immer sagen, wenn jemand Meeting lang gelaufen ist, warum? Weil der Staub oben runtergefallen ist. Ja, und ich habe die Steps halt gehört. Das ist schon echt übel.
Das ist halt ziemlich cool, dass man dass da drauf geachtet wird, so im Endeffekt. Das ist halt etwas, was du bei Counter-Strike jetzt nicht hast. Oder? Gut, wir vergleichen hier ein Spiel von 2013 mit einem Spiel, das halt immer wieder neu angelegt wird. Also von dem her alles fein. Aber es ist halt cool, dass sie drauf geachtet haben. Und das finde ich gut, dass du halt wirklich solche reellen Situationen nachempfinden kannst, wenn jemand über dir wegläuft und du hast halt ein Haus, bei dem halt Staub runterrieselt, dass es dann halt runterrieselt auch im Spiel, finde ich sehr gut gedacht oder mitgedacht tatsächlich.
Ja, definitiv. Und es ist natürlich alles noch ein bisschen geskriptet, also es ist nicht so live, du kannst halt nur anhand der Indizien arbeiten, also wenn jemand runterläuft, ist das immer die Art gleich Staub, die da so runterfällt, also es ist jetzt nicht Depp-abhängig, also du kannst jetzt nicht anhand des... Also oder es ist schon so und ich habe es noch nicht mitgekriegt und bin halt echt zu blind dafür, aber ich glaube, dass das noch sehr... Also du hast Steps oben und der Staub kommt halt runter. So, ja, und das ist... Wie gesagt, das ist mega. Und dann, dass du viele, viele Möglichkeiten hast, auch dann zu roamen, Entschuldigung, zu rotieren, deine Wege neu zu gestalten. Also du kannst ja eigentlich jede Map so krass flexibel anspielen, da auch auf die Maps eingehen. Wir haben mittlerweile einen so schönen Map-Pool. Eine wurde rausgenommen, eine ist immer noch dafür drin, wo ich immer noch sage, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil ich finde, Pavel Dostojewski zum Beispiel ist immer noch keine Map, die meiner Meinung nach im Map-Pool was zu suchen hat, weil sie immer gleich angespielt wird und sie ist immer gleich gefühlt für mich. Das ist aber sehr subjektiv, langweilig zu betrachten. Ich finde Bank zum Beispiel, die ist drin, die war groß, die war super vielseitig zu spielen und ist raus aus dem Competitive Map Pool. Aber schöne Maps und die Idee, wo ist eine nicht reinforced Wand, wo muss ich reinforcen, die Strategietiefe, die dort reinkommt, die ist enorm.
Hm. Jetzt sind wir auch ganz schön tief in die Materie schon eingestiegen. Magst du einfach mal ganz grundsätzlich, also wirklich banal, erklären, wie Rainbow Six Siege funktioniert?
Okay, das Spiel ist in mehrere Phasen unterteilt. Es ist nicht so wie in jedem klassischen MOBA, dass ich mir am Anfang des Spiels einfach meine Champions, Heroes, Legends oder wie auch immer sie in den MOBAs heißen, auswähle, sondern du machst in Rainbow immer pro Runde. Wählst du deinen Operator aus. Viele Teams sind mit so einem eingeschossenen Team, also quasi, die haben immer die gleichen Operator, die spielen die auch immer wieder gleich. Also Empire als Beispiel, die wechseln sehr, sehr wenig, was die Operator betrifft. G2 wiederum genau andersrum. Die switchen die Operator durch.
Typisch G2 halt.
Ja, aber das Interessante ist, das bringt halt eine Flexibilität rein, weil du unpredictable wirst. Ja. Und jetzt ist es so, die Teams wählen sich die Operator aus. Im Competitive haben die noch eine Möglichkeit eines sechsten Picks. Also nach ihren fünf Gewählten sehen die Gegner das, was sie gewählt haben. Und dann gibt's einen sechsten Pick. Das heißt quasi, einer der Spieler kann sich nochmal einen neuen Operator auswählen. Der ist dann aber verdeckt. Also man weiß nicht, was man genommen hat. Man kann auch so ein bisschen baiten. Mhm. Dann starten wir ins Spiel. Oh, ich habe vergessen, vor der Runde gibt's noch eine Operator-Bann-Phase.
Also Pick-and-Bann-Phase, wie man es von MOBA-Titeln kennt. Also
erst die Bann-Phase und dann nimmst du die Pick-Phase.
Genau.
Zwei Angreifer, zwei Verteidiger. So, dann bist du im Spiel. Du hast die ersten 45 Sekunden Zeit, quasi alles zu reinforcen. Also die Defender können alle Punkte einnehmen. Sie können erstmal aufbauen, ihre Strategie planen, ihre Utility placen, wenn sie was haben. Sie können die gegnerischen Drohnen rausnehmen und so weiter und so fort. Es gibt sehr viel, was sie machen können. Auf der anderen Seite müssen die Angreifer erstmal finden, wo sind die Gegner. Die haben Drohnen, mit denen sie rumfahren können auf der Karte. Sie können dann die Bombe suchen, was ich nicht empfehle, weil das ist Drohnenverschwendung. Und sie wollen eher den Aufbau analysieren und gucken, okay, das ist der Aufbau, das sind die Operator, die sie gepickt haben, lass uns die Drohnen so platzieren, dass wir reingehen können. Also sie platzieren schon ihre Drohnen am Anfang an strategischen Positionen.
Mhm, genau.
Und
das ist tatsächlich etwas, was ich unfassbar genial finde. Dieses, okay, wir müssen erstmal die Gegend auskundschaften, wo gehen wir hin, was machen wir? Das finde ich halt unfassbar cool. Das hatte ich da bis dahin mit einem E-Sports-Titel auch nicht gesehen. Dass du halt wirklich nochmal nach der Pick-and-Ban-Phase nochmal so 45 Sekunden hast. Also bei LOL wartest du halt irgendwie, glaube ich, eine Minute 30, bis die Mobs durch die Lane laufen. Oder die Jungle Monster erscheinen, aber bei Rainbow Six Siege, bei dem Shooter an sich, so eine Preparation-Phase oder Vorbereitungsphase ist halt ziemlich unique, muss man einfach sagen.
Genau. Und ja. Jetzt ist es so, was man eins wissen muss, es ist umgedreht, die Angreifer müssen die Bombe entschärfen
und genau.
Eine Bombe legen.
Genau.
Und was du halt hast, du hast verschiedene Spots auf einer Karte. Das ist jetzt nicht so wie in den anderen, dass die Karten statisch sind, sondern in Rainbow basiert auf den Spots, die gespielt werden. Also du hast in der Regel pro Karte 3 bis 4 Spots, die man sich auswählen kann und dann quasi entweder angreifen oder verteidigen.
Genau.
Es gibt vertikale Spots, davon gibt es, oh Gott, jetzt muss ich lügen, 2 gerade. und einer davon ist auf Konsulat zum Beispiel und der ist, also da sind die Bombspots quasi übereinander, das heißt, du musst mehrere Ebenen halten, da spielst du schon fast über die komplette Map.
Ja, und das finde ich sehr hart. Das finde ich übrigens ziemlich cool mit dem Thema, ja. Bombe halten etc., beziehungsweise vertikal, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch unfassbar ein großer Verfechter davon bin und sage, hey, wenn Counter-Strike das nächste Counter-Strike rauskommen soll, weiß es nicht, Counter-Strike CSGO 2 oder weiß es nicht, wie das nächste Titel heißen wird, dann sollten sie oder könnte man darüber nachdenken, in die Vertikalität zu gehen, weil ja. Das ist auch so ein Unique-Punkt bei bei Rainbow Six Siege, dass du nicht nur dich auf einer, also nach links, rechts, vorne und hinten bewegst, sondern dass du halt wirklich mit einem Grappling-Hook dich die Wände hoch bewegen kannst. Und das Ganze erinnert auch ein bisschen, also wenn man sich die ganzen alten oder auch die aktuellen Artworks anschaut zu Rainbow Six Siege, Rainbow Six Siege, dann erinnert das halt an auch ein bisschen an Rainbow Six Vegas, dass du halt wirklich als Einkaufstruppe dich abseilst und dann durchs Fenster reinstürmst. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool.
Ja, ist es auch. Es gibt mittlerweile öfters mal so Situationen, dass die Leute das auch probieren zu utilizen, aber natürlich können wir das nicht mit dem echten vergleichen.
Natürlich
mal,
nicht.
Natürlich weil nicht. Es gibt natürlich hier auch wiederum perspektivische Vorteile. Ja, also die Waffe zum Beispiel wird aus der Kamera bist du aus der Brust, nicht aus dem Kopf. Also das vergessen zum Beispiel Leute, was, wenn du den Gegner siehst, sieht er schon längst deinen Kopf die ganze Zeit. Dann hast du mit dem Kopf da, Kopf über rappeln zum Beispiel, ja, dass da jemand irgendwo an einer Ecke irgendeinen Pixel abaimt. Ja, das ist da fängt es dann an, quasi ein Spiel zu werden. Ja,
also Profispiel.
Ja, dann gehen die schon echt in Situationen. Da muss man sagen, da gibt es auch Moves auf Geschwindigkeiten, wo Leute aus dem Fenster springen, aus irgendwelchen irren Höhen, die mit Air rausholen, dann unten ankommen, noch irgendwie 10 HP haben, irgendwo nochmal runterjumpen, dann wieder in eine Garage rein, dort nochmal rumrotieren, sich dort erstmal verstecken, weil sie ja gespottet wurden und naja. Gut, das müssen wir jetzt hier nicht auseinandernehmen, aber wie gesagt, ich finde die Flexibilität in diesem Spiel ist, beziehungsweise in diesem Spiel im Vergleich zu den anderen, weil da hat Valorant zum Beispiel wieder mehr diesen statischen Move gemacht Richtung Counter-Strike, ja, der mir besser gefällt. Und was mir bei Valorant auch so ist, ich wähle halt vorm Spiel mein Agent aus und kann den nicht mit dem Spiel ändern.
Ja.
Das ist ein bisschen,
genau. Das macht halt Overwatch ganz gut. Dass du bei Overwatch kannst halt pro Dev sogar deinen Champion wählen. Dein Held, den ich verstehen habe. Aber jetzt haben wir, glaube ich, mal gut über das Spiel gesprochen, aber wir sollten natürlich nicht den wichtigsten Aspekt vergessen, und zwar den E-Sports.
Ja.
Rainbow Six Siege ist in meinen Augen und auch den Zahlen belegend einer der AAA-Titel im E-Sports mittlerweile. Es ist, glaube ich, nach Counter-Strike aktuell der größte Shooter, dürfte eigentlich auch von Valorant durchaus attackiert werden in der Position. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein organisch gewachsener E-Sports-Titel von Ubisoft. Ist auch der erste und bis heute einzige E-Sports-Titel von Ubisoft, wenn man jetzt mal Brawlhalla rauslässt und solche Sachen.
Ja.
Aber grundsätzlich, also der erste Shooter von Ubisoft, der auch im E-Sports funktioniert und der halt auch wirklich eine sehr große Community mittlerweile hat, der feste Strukturen hat. Erst jüngst wurden ja unterschiedliche neue Ligen wieder eingeführt. Und du steckst ja schon ganz, ganz tief drin in der Materie.
Ein bisschen.
Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du Rainbow Six Siege E-Sports machst?
Oha. Also ich habe damals schon immer in Rainbow, ich wollte ursprünglich Rainbow Six E-Sporten. So.
Also als Spieler?
Als Spieler, richtig.
Okay.
Hatte auch mehrere Teams. Das hat alles sich nicht so ganz hingehauen und irgendwann sind die alle immer weg und ich war dann alleine wieder und habe immer ein bisschen gestreamt und dann kam ein Kumpel zu mir und meinte, du Marius, warum castest du es nicht? Du hast doch schon alle anderen Spiele gecastet, du hast Shootmania gecastet, du hast Bloodline Champions gecastet, du hast Command & Conquer sämtliche Teile gecastet, du hast sogar in Battlefield
was. Oh Gott, Shootmania.
Mach doch auch mal Rainbow, sag ich, wenn du mir den Slot besorgst für ein Go 4, dann mache ich das. 2 Tage später hatte ich den Slot für ein Go 4 und durfte den casten als offizieller Caster. Ich dachte mir so, uff, okay. Irgendwann ging es dann in Pro League. Ich war dann der offizielle B-Stream auf Englisch in der Pro League und es ging dann Knall auf Fall. Also da auch liebe Grüße an Felix. Vielen, vielen Dank, dass er mir diesen Slot besorgt hat und Lizenz. Das war absolut krass und da ging es los. Also da waren die ersten Teams und natürlich habe ich sehr viele Spiele im Early E-Sport begleitet. Das ist immer, der Early E-Sport ist immer so die Bewährungsprobe. Ja, die ersten 2 Jahre sind immer die Jahre, wo sich entweder ein Spiel hält oder nicht. Ja. Da gibt es super viele Gegenbeispiele, die will ich jetzt einfach namentlich nicht benennen, die es einfach nicht geschafft haben, wo vielleicht die Strategien falsch waren und so weiter.
Du kannst zurück, halt geschafft. Great Champions kannst du zurück schon mal nennen.
Also da gibt's super viele. Und hier muss man sagen, ich bin bei Rainbow einfach geblieben und dann auf einmal gab es halt mehrere Möglichkeiten und ich bin dann als Caster irgendwann, ich bin eingeladen worden nach Leicester als Analyst, ich habe Maincast in Katowice gemacht, ich war mehrmals in Montreal, also das ist schon echt super, krass. Also was daraus geworden ist aus diesem Spiel.
Das fand ich übrigens sehr traurig, dass du gesagt hast, du warst schon sehr oft, fand ich sehr traurig, als du gesagt hast, ja, ich bin sehr oft in Montreal, hab mich sehr gefreut und ich sag, Marius, endlich können wir mal zusammen was machen auf einem Event und dann...
Ja, war nicht
mehr. Dann war's halt nicht dort, aber mei. Das nächste Major kommt bestimmt.
Ja, definitiv.
Vor allem mit der neuen Struktur, das finde ich ja ganz interessant. Genau, ja. Also Rainbow Six Siege ist ja also ich finde, es ist zwar kein Grassroot-E-Sports, weil Ubisoft ja von Anfang an gesagt hat, okay, wir möchten da was mitmachen, aber es fühlt sich für mich nicht geforst an. Also alles, was bei Rainbow Six Siege im E-Sports bisher passiert ist und auch passiert, so wie ich das als außenstehende Person betrachten kann, es fühlt sich nicht an, als würde Ubisoft irgendwie jemanden dazu zwingen, sich da jetzt wirklich mit zu beschäftigen. Sondern es fühlt sich für mich sehr natürlich an und das finde ich ganz cool.
Ja, da gibt es wahrscheinlich auch einige Meinungen zu draußen.
Klar, natürlich.
Vielleicht würde ich wirklich das anders sehen. Auf der anderen Seite ist das richtig. Was Ubisoft aber von Anfang an richtig gemacht hat, ist genau zu grassrooten, also genau dort auch anzugreifen. Die haben gesagt, wir wollen bei euch unten anfangen, aber wir wollen auch nach oben. Zum Beispiel jetzt, das jüngste Beispiel war wieder European Online, der AOC.
So, ja.
AOC. So, da ging es darum, Community-Teams gegen Pro-Teams. Die haben sich qualifiziert über mehrere Turniere und dann durften sie die Pro-Teams klatschen.
Ja, so, ist ja bei GSA-Liga genauso.
Hat ja kein Team übrigens bis geschafft, ne? Also kein Community-Team hat es gegen die EU-League-Teams geschafft. Also es wurden quasi die Teams gegen die EU-League-Teams gematcht, hat es keins geschafft. In der GSA-League läuft es ja nochmal ein bisschen anders. Da ist es ja so, basierend auf den, in der GSA-League basiert es auf, wo kommt die Orga her? Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Team wie G2 haben, die eigentlich nirgendwo herkommen, genauso wie FaZe Clan und Counter-Strike, ja, die eigentlich nicht wirklich einen Sitz haben können, genauso auch Mausports, ja, aber die haben einen deutschen Sitz. Das heißt, sie dürfen hier an der deutschen Liga teilnehmen. Das sind die alten ESWC-Regeln übrigens, ne? Also, um mal da quasi, dass die Organisation, wenn die Organisation sagt, wir kommen aus Deutschland und das auch nachweisen können über einen Amtsregisternachweis oder sowas, dann geht sie als deutsche Organisation mit auch einem internationalen Roster.
Genau, und G2 sitzt ja bekanntlich in Berlin. Richtig. Warum? Berlin warum? Warum sind sie nach Berlin gezogen?
Wegen der LEC, so wie viele andere,
die
natürlich auch nach Berlin gezogen sind.
Weil alle Teams, die in der LEC, also League of Legends Liga in Europa antreten, sind in Berlin beheimatet.
Ja, oder haben ihr Gaming-Haus, aber ihr Büro noch woanders in Köln oder so.
Ja, das ist richtig, aber das Gaming-Haus ist in Berlin auf jeden Fall.
Richtig, genau. Eines der. Vor allem wahrscheinlich auch eines der Wohnungen.
Bei Fnatic und so zum Beispiel. Ja, die sitzen ja immer noch in London, aber haben ja weltweit Operationshäuser und so Zeug.
Genau. Eine Zeit lang auch SK, die ja mehrere Sachen hatten in Köln, Office, in Berlin eins und so
weiter. Ja, das Headquarter ist ja immer noch in Köln, soweit ich weiß.
Aber die hatten in Berlin auch ein Office, soweit ich weiß, mal eine Zeit lang.
Ja gut, wegen dem Team haben sie zumindest noch ein Haus dort.
Ja, genau. Und aber da, wie gesagt, das ist natürlich so dieser Kicker. Rogue braucht sich vor nichts verstecken, weil sie haben einfach mal 3 Starspieler. Ja, und dann kommt einfach unser deutscher Vertreter Team Secret. Ja, und
mittlerweile muss man sagen.
Genau. Und die Jungs, die drehen richtig auf. Also da bin ich auch mal gespannt. Und GSA League, jetzt der kommende Spieltag, wird oder so super interessant, weil Fact Gaming, ein Team, was komplett aus der deutschen Community entstanden ist, kommt hoch und holt sich erstmal Rogue weg, dann holen sie sich die nächsten Wins, sie haben jetzt 3 Wins in Folge und jetzt kommen sie gegen G2 und dann wären sie der Pro-League-Killer. Ja. Wenn sie gegen alle gewinnen, das wäre unglaublich.
Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich sagen, weil du gerade Team Secret erwähnt hast, ich muss das sagen, dass ich habe auf dem Six Major, habe ich mein erstes Interview mit einem Rainbow Six Siege Profi war mit Niklas, also KS.
Ja, klar.
Und du, also im Endeffekt seid ihr zwei meine Bezugspersonen, was Rainbow Six Siege angeht, und ich find's immer noch gut, also spricht auch für euch.
Geil, freu ich mich.
Genau, und Rainbow Six Siege hat ja jetzt erst vor kurzem sozusagen ein neues Ligensystem verkündet, also wir haben jetzt jahrelang wurde es in der Pro League gespielt, also der ESL Pro League, darfst mich gerne korrigieren. Und jetzt gibt's von Ubisoft zusammen mit Faceit, war das?
Ja.
Genau, mit Faceit wird's jetzt unterschiedliche regionsbezogene Ligen geben. Wir haben Nordamerika haben wir 2 Ligen, einmal in Kanada und in den USA. Europa haben wir eine Liga, CIS haben wir, glaube ich, eine Liga, wenn ich mich nicht irre. Und dann Ozeanien dürfte noch eine haben.
Ja.
Und da finde ich das System ganz cool, dass du halt wirklich, du musst nicht in der Liga der Beste sein, um am Ende an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
Ja, das ist halt dieses ursprünglich, der Gedanke kam ja aus dem Go4-System, ne? Diese Punkteverteilung, aus wie es in die ESL mit dem Go4-System eingeführt hat, quasi, dass du dir Punkte erspielst über verschiedene Längen. Entweder kommst du Erster, dann hast du die meisten Punkte, aber wenn du konstant gut bist, schaffst du es trotzdem aufs Finale. Musst aber nicht immer gewinnen.
Ja, und das finde ich eigentlich ziemlich cool so.
Das ist ein sehr angenehmes System, muss man auch dazu sagen. Hatte die ESL-Meisterschaft ja auch eine Zeit.
Jetzt habe ich eine Frage an dich mal, was mir in dem Zuge... Ich glaube, wir haben uns da mal ganz kurz auch drüber unterhalten. Und zwar, Rainbow Six Siege geht mit den neuen Ligen einen sehr, sagen wir mal, gegen den Mainstream, also sie schwimmen mit den Ligen gegen den Mainstream, denn sie führen keine Franchise-Ligen ein, sondern haben feste Pro-Leagues und Challenger-Leagues, sozusagen die erste und die zweite Liga. Ja. Wie siehst du das? Weil viele sagen ja so, das Modell der Zukunft, oder das Modell, was man im E-Sports aktuell gegenwärtig verwendet, ist ja in Franchise-Liga. Du hast es bei der Overwatch League, du hast es in League of Legends, du hast es bei anderen Ligen, nur Dota, Counter-Strike und jetzt Rainbow scheinen sich so ein bisschen dagegen zu sträuben. Ich glaube, bei Counter-Strike und Dota so ein bisschen historisch.
Counter-Strike haben sie es ja auch schon angefangen.
Ja.
Aber das ist nur, mit der Flashpoint League und der ESL Pro League und was weiß ich, was es da jetzt alles gibt als Ideen.
Ja, aber du hast trotzdem noch zigtausend andere Turniere
so nebenher. Aber dieses Hybrid-System, was die Flashpoint League und so ansetzen, hat es ja auch in Rainbow. Du hast dieses Pilotprogramm, wo halt die Teams einen Share bekommen von X, müssen dran teilnehmen, haben Verpflichtungen, gegenüber aber auch einen sehr großen Nutzen.
Ja, aber du kannst dich jetzt durch die neuen Ligen, kannst du dich sozusagen als Amateurteam, kannst du dich wirklich bis nach oben in die Pro League spielen. Und
ich persönlich muss sagen, ich finde Franchise-Ligen, sie sind monetär für die Teams halt relativ gut, aber auf der anderen Seite hast du keinen Auf- und Abstieg. Du hast immer die gleichen Leute.
Das ist aber tatsächlich auch eine Sache. Das ist aber auch, da bin ich auch der Meinung, das ist aber auch so ein Gedankengut oder Gedankengang, den wir in Europa haben. Wenn wir zwar jetzt zum Beispiel in den USA aufgewachsen wären, dann gäbe es ja eigentlich fast nur noch Franchise-Ligen, NFL, NHL, NBA und selbst
die NHL. Die Soccer League ist genau das
gleiche. Ja, MLB zum Beispiel ist ja alles. Ja. Also von dem her, ich glaube, da sind wir halt sehr europäisch beeinflusst.
Ja, einmal das und zweitens haben wir diesen, also wie gesagt, wir haben diesen europäischen Liga-Einfluss, aber ich weiß nicht, das verliert für mich persönlich, das ist aber wirklich wiederum meine subjektive Meinung, diesen Sportcharakter, wenn ich mir für einen Slot von einer Liga super viel Geld bezahle, um am Ende dann so oder so einen Preispool zu bekommen. So, das ist ja wie Geld kaufen. So, und meine sportliche Leistung zählt, definitiv. Nur, ich muss dann halt wieder, wie im Rennsport, auch eine Gebühr bezahlen, um mitzumachen, um mir für die nächste Season eligible zu sein und so weiter und so fort. Nur, wenn man sich die Overwatch League anguckt, da gibt's Problemchen. Das ist ja jetzt ja nicht das Goldene vom Ei. Da waren die Ersten, die das gemacht haben, aber ne, trotzdem. In League of Legends hat es funktioniert. Die Wertsteigerung haben wir durch Schalke erfahren.
Unfassbar. Unfassbar.
Was das jetzt mittlerweile, was war die Anfrage? 48 Millionen für ihren Slot. Wo ich mir denke,
Das sind ein paar Bundesligaspieler, sagen wir mal so.
Das ist definitiv.
Und ich glaube, in China wird es noch krasser so.
Ich persönlich finde aber, wenn man das so ein bisschen hybridtechnisch betrachtet, dass man dieses Pilotprogramm, was Rainbow einführt und so weiter, das ist halt sensationell.
No.
Das bringt mehr, weil du hast halt auch diese Fluktuation, diese positive Fluktuation.
Ja, also ich denke mal, das ist auch so eine Sache, da lässt sich drüber streiten, aber du kannst in jedem Modell kannst du Positives und Negatives sehen. Also ich finde, bei Franchise League ist halt ganz geil, weil du halt gesicherte Arbeitsplätze hast in der Hinsicht. Und dementsprechend finde ich, dass bei Rainbow Six Siege ist das halt eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja. Genau. Definitiv. Also, so oder so, Rainbow Six Siege, ein Verdict möchte ich, Verdi macht ein Verdict. Hey, ja. Das wäre ein neues Format für unsere Sendung. Verdi ist Verdict.
Verdi's Verdict.
Und dann nehmen wir eine News der Woche und dann sagst du, ja, das finde ich gut, das finde ich nicht gut so.
It's born on FlexPick. mal für die Leute da draußen, auch in Rainbow haben wir FlexPicks, so wie du es mir gerade in League of Legends erzählt hast. Ne? Mhm. Ich sag jetzt mal bewusst Charakter, gibt's auch in anderen Spielen. Charakter nimmst für mehrere Positionen, der quasi mehrere Rollen spielen kann. In Rainbow ist es ähnlich. Du hast einen Flex-Spieler, der verschiedene Rollen einnehmen kann.
Ja.
Sei es Support, sei es Entry, wobei Entry-Fragger ist das, wobei Goga ist da Vorbild, der ist ja, der kann gefühlt alles, aber ja, ist genauso wie Niklas, der auch einfach alles kann. Und man packt einen Jäger aus, obwohl er einer meiner Meinung nach der besten Anker ist, den ich kenne, und dann packt er halt einen Jäger aus und geht roam und zerstört halt alles und ich denke mir nur, warum? Weil er eine komplett andere Spielweise ranbringt. Ja, ich weiß nicht, ob man mal irgendwann gab es diese eine Folge Kickers, wo die Kickers gegen ein Team gespielt haben, die von Computer analysiert
ja, stimmt.
Und dann haben die quasi einfach nur die Rollen. Da ist Mario nicht im Tor gewesen, sondern rausgegangen. Und jemand anders ist ins Tor gegangen. Und auf einmal hat die Analyse nicht mehr hingehauen. Und genau da liegt der Skill. Wenn ich das kann, habe ich gewonnen. Da bin ich, dann kann ich nur, dann perfekt.
Flexpick. Dein Podcast, richtig. Dein Flex, dein Rainbow Six Siege. Nee, aber Marius, das war doch auf jeden Fall mal ein sehr tiefgehender und auch umfangender Blick zu Rainbow Six Siege. Lass uns das gerne einfach mal in ein paar Monaten noch mal vertiefen und dann gerne auch lass uns gerne mal eventbezogen auch quatschen.
Lass uns gerne mal Recaps machen.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte halt einfach nur mit dieser aktuell ist es halt noch so, dass wir halt unterschiedliche E-Sports-Themen haben, wie Rainbow Six Siege, wir haben Valorant, wir haben Legends of Runeterra. Ich habe sogar mit einem Kollegen mit dem Sebastian Johansen vom Kicker letzte Woche noch über Ding gesprochen, Magic the Gathering Arena. Weil die ja auch E-Sports haben. Und jetzt. Gut, momentan ist das ist halt so das aktuell erste Jahr, worüber wir gesprochen haben. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Und jetzt wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend, je nachdem, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir dann in Zukunft dann doch endlich mal die Zeit finden und zusammen auf einem Rainbow Six Siege Event arbeiten können.
Danke dir.
Es war mir eine Freude und alle Zuhörer, Zuherinnen bedanke ich mich auch ganz recht herzlich. Ihr kennt das Spiel, wie immer, auf sport1.de/esports für alles weitere zu Thema Rainbow Six Siege und Co. Und jetzt noch eine letzte Bitte an dich, Marius.
Ja.
Wo findet man dich denn?
Wo findet mich? Also, mich findet man auf twitch.tv/esl_verdi_punz, instagram.com/verdi_punz, facebook.com/verdi_punz, twitter.com/verdi_punz, youtube.com/verdi_punz. Da bin ich eigentlich zu finden. Ansonsten mein Discord, discord.gg/planetverdi. Einfach mal vorbeischauen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen stellen.
Genau. Verdi, ich hab dich als Marius kennengelernt. Ja, ja. Verdi ist ein sehr umgänglicher Mensch, sehr direkt und das schätze ich auch so sehr an dir. Dankeschön. Und jetzt möchte ich aber dich nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Juhu.